Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche: Commerzbank führt Vero ein und legt Zahlen vor. Wie ist das Jahr gelaufen? Wie ist der Ausblick? Das analysieren wir. Wir haben die Umsatz- und Transaktionszahlen der Girocard. Was lernen wir daraus? Wir müssen mal drüber reden, was eigentlich bei PayPal los ist. Die Aktie komplett kollabiert vergangene Woche und wird nur noch mit dem Achtfachen der Gewinne bewertet. Was ist eigentlich das Problem von PayPal? Wir sprechen auch über die Lage bei den Miles & More Kreditkarten bei der Deutschen Bank, wo es ja doch ein ziemliches Presseecho wegen Problemen gibt. Und wir gehen der Frage nach, warum denn eigentlich die Nutzung von Drittanbieterzugriffen auf Konten plötzlich rückläufig ist. 7 Jahre nach PSD2 läuft es da nicht richtig zusammen. Und bei Zahlungsauslösung ist das Bild ähnlich düster. Sprechen auch noch kurz über die Zahlen von Scalable Capital, die ja ein wenig im Schatten von Trade Republic stehen. Und damit ist die Woche abgebunden. Viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast diese Woche.
Hallo Christian, jetzt sehen wir uns mal persönlich.
Hier in Frankfurt gegenüber. Ich bin ja nur zugezogener Rheinländer, aber du kommst ja aus der Gegend hier.
Ja. Deswegen immer noch mal ein leichtes Hessisch als Slang hinten drin.
Unüberhörbar, gebe ich zu. Ja, lass uns starten mit der Nachricht des Tages. Würde ich schon sagen, dass es das ist. Die Commerzbank führt jetzt auch Vero ein. Das war ja noch die letzte große, richtig kundenstarke Bank, die bei Vero außen vor war. Wie ist deine Einwertung zu dem Thema?
Ja, also erstmal für Vero natürlich ein Riesengewinn. Die Landkarte wird jetzt richtig voll. Es gibt gar nicht mehr so viele Banken, die dann jetzt nicht dabei sind.
DKB, HVB, ein paar kleinere Banken also das, noch, aber die großen Kundenstarken sind am Start.
Ne? Genau. Ich glaube für die COBA auch ein guter Deal, weil sie müssen jetzt nicht Investor sein in Vero, wie ursprünglich mal geplant, sondern die können da einfach jetzt nur mitmachen. Deswegen auch eine kostenschlanke Lösung. Und ich glaube, das war auch damals so der erste Grund, warum man bei Vero nicht dabei war, weil man die Kosten scheute und den Track Record auch im Kopf hatte mit PayDirect.
Ja, ich hoffe, die Commerzbank führt das Ganze jetzt ein, weil sie da einen Nutzen und tatsächlich auch einen richtigen Use Case und auch Ertragspotenziale drin sieht und dass sie das nicht aus politischen Gründen macht. Die Banken randalieren ja alle gegen den digitalen Euro und dann liegt ja so der Verdacht nahe, dass man sagt, komm, wenn wir schon gegen den digitalen Euro sind, können wir uns so als große, immer noch mit im Bund teilweise drin, Bank nicht komplett gegen eine europäische Lösung stellen. Es wird ja viel über Souveränität gequatscht. Ja, da müssen wir wenigstens bei Vero mitmachen. Ne?
Das schwingt natürlich vermutlich auch ein bisschen mit. Was aber auch mitschwingt ist, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Also wenn Vero hier nicht in Deutschland performt, wenn jetzt irgendwie alle, so gut wie alle Banken dabei sind, dann werden sie ein Problem bekommen. Und man sieht ja die Vero-Traktion in Frankreich und hier stottert es ja noch immer sehr, auch bei den Banken, die schon längst live sind. Mhm. Diese Ausrede, wir haben ja nicht alle Banken, die gibt es jetzt nicht mehr.
Ja, absolut. Ja, aber wir müssen auch über die Commerzbank-Zahlen sprechen. Da gab es ja die Bilanzpressekonferenz, da gab es eine kleine Prognoseanhebung. Ich frage mal umgekehrt, ich musste mich ja heute, ich glaube, 8 Stunden lang mit Zahlen, mit der Bilanzpressekonferenz und mit allem drum und dran beschäftigen. Was hast du mitbekommen?
Ich habe relativ wenig mitbekommen, nur die Headlines. Die Zahlen sind gut, sie haben die Prognose angehoben nach vorne raus und haben gute Zahlen geliefert. Das war, wo ich gerade eine Zeit hatte, mal kurz so die ersten 2, 3 Zeilen zu lesen.
Ja, perfekt zusammengefasst. Können wir uns eigentlich die Sache sparen und das verkürzen? Nein, die Commerzbank, so viel Fairness muss sein, hat alle Ziele erreicht, die man vor einem Jahr ausgegeben hat. Es gab ja ziemlich genau vor einem Jahr, Februar war das, eine große Strategiepräsentation, wie man bis 2028 agieren will. Und da hat man ja 15% Eigenkapitalrendite als Ziel ausgegeben. Das galt gemeinhin als Antwort auf die Avancen der UniCredit. Also wir müssen hier richtig was leisten. Und da hieß es ja damals schon, na, wird kein Selbstläufer, muss man mal schauen. Aber fairerweise, was sie versprochen hat, hat sie geliefert, insbesondere was den Nettogewinn angeht. 2,4 sollten es eigentlich werden, Milliarden Euro. 2,6 sind es letztendlich geworden. Und dann hieß es auch beim Provisionsüberschuss, ja, da packen wir mal 7% per annum drauf. Da habe ich auch schon gedacht, uiuiui, das versprechen die Banken ja immer.
Der war bei der Commerzbank auch 2 Jahre rückläufig, 2 Jahre davor. Aber auch die 7% hat sie geliefert. Und so viel Fairness muss sein. Also da wurden viele richtige Knöpfe gedrückt in dem Zusammenhang. Zinslage hat generell geholfen. Aber man kann es auch nicht als Markteffekt abtun. Ein paar kleine Schönheitsflecke gibt es. Auf Aquila Capital hat man nochmal 52 Millionen Euro abgeschrieben, jetzt insgesamt 117. Und das Ganze im Jahr nach der Teilübernahme von dem Asset Manager, haben wir hier schon drüber gesprochen. Generell weisen auch die Asset Management-Töchter in Deutschland sinkende Erträge merkwürdigerweise zuletzt auf. Ist im Lichte der Rekordmarken an den Aktienmärkten auch etwas merkwürdig, aber es ist eigentlich fast schon defätistisch, da rumzumoppern, weil die großen Zahlen, die Aufwandsquote, das stimmt da alles.
Also Herrn Böswer würde man sagen, die UniCredit tut der Commerzbank ganz gut?
Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Wobei, bist du ein Hundetyp oder bist du ein Katzentyp eigentlich so?
Bin dann eher ein Hundetyp.
Ja, ich bin eher der Katzentyp und mich erinnern da UniCredit, die hat ja am Montag Zahlen vorgelegt und die Commerzbank, die Akteure so ein bisschen an Katzen, die schaffen es ja auch herrlich, sich zu ignorieren. Ja, oder eine Katze kann 5 Meter weiter sein. Du kannst winken, schreien, rufen mit den Händen, machen, komm mal her oder was, so vollkommene Ignoranz. Und so ähnlich läuft das auch hier bei Commerzbank und UniCredit. Also die Commerzbank hat schon am Montag bei den ebenfalls sehr soliden UniCredit-Zahlen keine große Rolle gespielt. Und auch heute gab es wieder das übliche Wording. Also wir erfahren ja viele Dinge auch nur aus der Presse, genauso wie Sie. Und wir behandeln die wie jeden anderen auch. Und die UniCredit sprach wieder von diesen Optionality, die man hätte. Also da ist eigentlich seit Monaten das gleiche Gequatsche angesagt. Aber hey, die einen besitzen 30% an den anderen. Man kann das nicht ewig durchhalten, so zu tun, als sei das Normalste der Welt. Das wird natürlich allerspätestens dann aktuell, wenn es mal bei der UniCredit nicht so läuft oder wenn es mal bei der Commerzbank nicht so läuft, wenn da ein Aktienkurs ins Rutschen kommt, dann werden natürlich die Fragen, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Beteiligung virulent? Und das wird irgendwann kommen, dieses gepflegte wechselseitige Ignorieren, was man jetzt an den Tag legt, die letzten Monate, hält man natürlich auch nicht durch.
Was ich mir auch mitbekommen habe, war, die haben schon wieder einen Wechsel auf der Risikomanagementseite.
Ja, der Risikovorstand Bernd Spalt lässt seinen Vertrag auslaufen, Ende 26, verlängert ihn nicht. Allerdings liegen uns jetzt auf Basis des Zahlenwerks auch keine Indikationen vor, dass es da auf der Risiko, also die Risikoergebnisse hat die Commerzbank auch immer eingehalten, genau wie prognostiziert, liegt jetzt keine Indikation vor, dass der da keinen guten Job gemacht hat. Er nennt ja auch persönliche Gründe, weswegen er seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Wien verlagern will. Und ich finde, da kriegt jeder den Benefit of Doubt, dass das wohl hoffentlich so stimmen mag. Ob er natürlich letztendlich die Due Diligence bei der Aquila Capital gemacht hat, ob das der CFO Schmidt war oder wer auch immer das war lustig, ständige Nachfragen. Ich habe auch, sagen Sie mal, lauter Sprechblasen hier und wegen makroökonomisch schwieriger Lage haben wir da ein Problem bei der Aquila und sonst wie. Nur Sprechblasen, keiner übernimmt Verantwortung, aber klar ist ja, irgendeiner muss gesagt haben, komm, wir kaufen das. Ja. Irgendeiner muss diese Risiken übersehen haben. Wer es war, wissen wir nicht.
Okay, gut. Ja, mal gucken.
Das ist ja natürlich auch Teil der Folklore. Ein bisschen Fragen nach, gibt keine klare Antwort und ein paar Sprechblasen in der Antwort letztendlich. Ja, dann lass uns doch mal über die weiteren Nachrichten der Woche reden. Ich würde gerne mit dir mal einen kleinen Sprung noch in die letzte Woche machen, weil PayPal war hier immer wieder Thema. Disclaimer, du hast auch mal eine Weile für PayPal gearbeitet. Und da gab es ja in einem ohnehin schon stark rückläufigen Aktienkurs der letzten 3 Jahre nochmal so richtig einen auf die Zwiebel. Ich glaube, es ging um 25% runter Anfang vergangener Woche. Der CEO ist raus, der Ausblick war enttäuschend und es hieß sinngemäß, wir wissen gar nicht mehr, ob der Gewinn überhaupt noch wächst, sondern es könnte auch sein, dass es da einen leichten Rückgang jetzt mal gibt. Die Wachstumsstory ist komplett weg. Was ist da los, Jochen?
Ja, im Grunde das Gegenteil im Vergleich zur Commerzbank. Mhm. Die haben ihre Ziele nicht erreicht. Sie haben einen negativen Ausblick gegeben und das natürlich nicht nur bei PayPal, sondern bei vielen anderen eine Herausforderung im Moment. Wenn ich die Ziele nicht erreiche, dann werde ich natürlich runtergeprügelt. Und das ist natürlich im Tech-Bereich in den USA auch gang und gäbe und das hat es halt PayPal erwischt. Gleichzeitig hat es den CEO erwischt, den zweiten in kurzer Zeit, wobei ich von ihm eigentlich sehr viel gehalten habe, weil er ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Aber offensichtlich entweder war er nicht schnell genug oder es gab interne Probleme. interessant ist, dass der CEO raus ist mit dem Announcement. Es gibt keinen Nachfolger temporär. Das macht erstmal die CFO. Und aus dem Aufsichtsrat geht der CEO von HP, der im Aufsichtsrat sitzt, zum 1.3. als CEO bei PayPal rein. Das klingt jetzt nicht nach einer geplanten und strukturierten Übernahme, nach dem Motto, wir sind zufrieden oder unzufrieden mit der Person und haben da jetzt was anderes. Das klingt eher, als gab es da durchaus ein bisschen Ärger im Aufsichtsrat.
Der Kern des Problems scheint mir in Sachen Wachstum der sogenannte Branded Checkout zu sein. Also das Geschäft, wo Kunden dann explizit hinterher sagen müssen, ich nehme PayPal, das ist zuletzt kaum noch gewachsen. Da ging es nur noch um 1% nach oben. Ja? Vielleicht kannst du das aus Expertensicht mal kurz einwarten, warum die Leute da so völlig elektrisiert sind und alarmiert sind, dass es in dem Branded Checkout nicht mehr funktioniert.
Also das funktioniert nicht, ist keine Überraschung. Also das ist, wenn man sich ein bisschen die Historie anschaut, ein Problem seit Jahren, auch schon unter dem alten CEO. Also der Branded Checkout ist das, wenn man dieses PayPal-Logo sieht und draufdrückt. Da gehen die Margen seit Jahren zurück. Also es gibt Margenkompression. Sie verdienen nicht mehr so viel. Sie verdienen im Vergleich zu vielen anderen Banken im Zahlungsverkehr immer noch fürstlich, aber halt nicht mehr so viel wie vorher. Und das ist natürlich aus der Börsensicht nicht ganz so schön. Und was eigentlich das noch größere Problem ist, die aktiven Kunden, da gibt es kein Wachstum mehr. Es gab, bevor der jetzt letzte CEO da war, sogar ein paar Quartale, wo die aktiven Kunden zurückgegangen sind. Der hat es jetzt einigermaßen stabilisiert, aber Wachstum ist ja auch nicht mehr da. Mhm. Und das sind so Alarmsignale, dass die am Ende des Lebenszyklus mit diesem Branded Checkout sind. Also letztendlich der Markt wächst schneller. Sie wachsen vielleicht noch maximal mit dem Payment-Volumen der Händler, aber Marktanteile gewinnen sie offensichtlich nicht mehr. Und das ist dann natürlich der Grund, warum da die Aktie da auch so gecrasht ist, weil der Ausblick nach vorne schwierig ist. Und wenn man schaut, du hast gesagt, ich habe bei PayPal gearbeitet, das Produkt, was wir da haben, ist das, was ich bei PayPal auch, als ich vor 12 Jahren gegangen bin, mehr oder weniger immer noch das Gleiche.
Ja.
Und sie haben alle Aktivitäten, wo sie links und rechts andere Payment-nahe Felder versucht haben zu akquirieren, Buy Now, Pay Later oder diese SumUp-Terminals, da hatten sie mal mit iSettle den europäischen Marktführer übernommen. Die haben alle nicht funktioniert. Stattdessen hat man so ein paar wilde Träume gehabt, da hat man irgendwie in den USA so eine Rewards-Plugin für einen Browser übernommen und glaubte da irgendwie so eine Universal-App zu generieren. Also sich ein bisschen in dem Kernbereich verzettelt, dafür links und rechts vollkommen andere Sachen gemacht. Und man hatte das ja eigentlich erkannt, deswegen gab es ja den alten CEO-Wechsel. Aber offensichtlich hat der neue CEO das nicht schnell.
Wollte ja mal ein Stablecoin rausbringen.
Und Stablecoin hatten sie auch, genau. Interessant gab es ein Statement, und ich hatte heute hier, war auf der Frankfurt Digital Finance Konferenz und habe mich mit einem Ex-PayPal-Kollegen unterhalten. Der sagte, das hat auch intern Wellen geschlagen, der ehemalige CEO von PayPal, David Marcus, der sagte oder hat bei Twitter ein ausführliches Statement dazu gegeben. Der hat sich nie in irgendeiner Weise zu PayPal gerührt und jetzt plötzlich eine sehr ausführliche Tweet. Und der hat auch so ein bisschen den Fingerpointing gemacht hinsichtlich Aufsichtsrat und ehemaligen eBay-CEO, die Firma mehr auf Profit getrimmt haben, statt die Produktdenke weiterzuentwickeln. Und das ist ein grundlegendes Problem bei PayPal, was seit Jahren schon existiert. Und wie gesagt, der alte CEO oder der jetzt alte CEO hat das eigentlich versucht zu ändern, aber entweder nicht schnell genug oder ist dran gescheitert. Das müssen wir jetzt mal nach vorne schauen, wenn jetzt der neue CEO da ist, was da passiert.
Das ist aber ein sehr, Profit ist aber ein sehr gutes Stichwort. Ich schaue mir ja sehr gerne auch Aktien und Bewertungen an. Und bei PayPal ist es ja so, die schreiben ja immer noch Milliardengewinne. Und der Kurs ist jetzt so weit runtergekommen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis so als ganz gängige, simple Bewertungsratio bei 8 liegt. Das heißt, der ganze Unternehmenswert ist das 8-fache der Jahresnettogewinne. Allzu viele Schulden haben die auch nicht. Ich glaube, so 11, 12 Milliarden Dollar oder sowas in der Richtung. So, das ist ja eine Bewertung, die kennt man ja nur so von mittlerweile nur noch von Philip Morris Aktie, während die Raucherklagen liefen, oder von irgendeinem mexikanischen Zementwerk, das gepreist wird, dass demnächst die Rezession ein Wipeout bei dem Equity macht. Also mal ernsthaft, das ist ja eine Bewertung, die ausstrahlt, euer Geschäft wird aber mal so richtig zerflext und eure Gewinne auch in den nächsten Jahren. Weil wenn es nicht so ist, da kann ich ja wunderbar mit leben. Ich meine, die haben auch viele Aktien zurückgekauft, könnten Dividenden zahlen. Ist ja ein Pricing, das eigentlich sagt, euer Geschäft wird zerflext die nächsten Jahre, oder?
Es ist fast eine Value-Stock. Wir müssen natürlich schauen.
Geben hier keine Anlagetipps.
So. Genau. Wir müssen natürlich schauen, nur weil sie jetzt bislang so gut performt haben, heißt schon lange nicht, dass sie in den nächsten Jahren so gut performen. Das ist natürlich die große Unsicherheit. Aber ich vergleiche die Situation da so ein bisschen mit eBay versus Amazon so in den Nullerjahren. Da war eBay größer als Amazon und hat dann auch sehr stark auf Finanzkennzahlen fokussiert und hat jedes Jahr immer schön Zahlen geliefert, aber ist nicht mehr gewachsen und hat nicht mehr Marktanteile gewonnen. Ist teilweise dann auch irgendwann mit dem Markt nicht mehr gewachsen. Also das heißt, sie haben weniger Wachstum generiert, als die Händler auf gewachsen sind. Und das war dann irgendwann so, dass sie dann auch in so eine Value-Stock gekommen sind. Wenn man die Marktkapitalisierung von eBay anschaut im Vergleich zu Amazon, da ist auch ein Faktor, ich glaube, 20 oder 30 mittlerweile dazwischen. Und das war mal genau umgekehrt. Und das ist natürlich die Gefahr, nach vorne schauend, dass PayPal einfach nicht mehr wächst und das ist halt im Moment abgestraft worden. Aber wenn der neue CEO es schafft, allein nur den Status quo zu managen, und das kann ich mir durchaus vorstellen, dann gibt es vielleicht auch wieder ein bisschen Fantasie, dass es nach oben geht. Aber wir haben ja den Beispiel mit Worldline, die ja auch sehr stark abgestraft wurden, weiterhin große Geschäfte machen, weiterhin profitabel sind, aber mittlerweile nur noch eine Marktkapitalisierung von 300 Millionen haben, und auch nur noch einen Schatten ihrer selbst. Und das ist so ein bisschen der Vergleich, wenn es schlimm geht, geht es genau in diese Richtung.
Ich habe gesehen, dass PayPal ungefähr ein Viertel seiner Aktien zurückgekauft hat in den letzten Jahren, weil sie schon gar nicht wussten, wohin mit dem Geld. Und irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo es dann schwierig wird, wo du denkst, hätte ich das Geld vielleicht lieber investiert, ein bisschen Technologie, vielleicht Übernahmen oder sonst was, um es zu sichern.
Ja.
Da ist das Geld dann plötzlich knapp, was man für Rückkäufe ausgegeben
hat. Ja, und Klarna und SumUp und iSettle und, iSettle nicht, und Block und Adyen und Stripe sind alle links und rechts an PayPal vorbeigezogen. Eigentlich hätte man das eher investieren müssen, um genau dieses Phänomen zu vermeiden.
Ja. Dann lass uns in der Welt des Payments bleiben und noch ganz kurz über die Jahreszahlen der Girocard reden. Die wurden ja vermeldet und es gab bei den Transaktionen, die mit der Girocard vollzogen worden sind, ein Plus von 5%. Der Umsatz allerdings nominal nur noch plus 0,4%. Real dürfte das schon ein leichter Rückgang sein und wir wissen ja alle, es sind stationäre Zahlen. Wie beurteilst du die? Ist eigentlich eine Verstetigung der Trends, die wir die letzten ein, zwei Jahre gesehen haben. Bei den Transaktionen wächst man noch, beim Umsatz eigentlich kaum noch. Aber ist natürlich immer noch das dominierende Scheme, aber man kommt nicht mehr so richtig beim Umsatz aus dem Knick im Moment.
Fast so ein bisschen wie gerade eben PayPal. Die Umsatz...
Gut, der Ball lag auf der Linie. Ne? Da musstest du nur noch mal kurz gegentreten.
Das Umsatzwachstum ist das, worauf ich anschaue. Und die wachsen halt nur noch bis plus 0,4% und somit unter der Inflationsrate. Und das heißt, sie verlieren im Vergleich zu allen anderen offensichtlich Marktanteile.
Ja.
Da sind Transaktionen, wenn das Transaktionswachstum steigt, ist gut. Das heißt aber auch im Kontext, dass dann wohl mehr kleinteilige Transaktionen gemacht werden, was prinzipiell gar nicht schlecht ist. Das heißt, die Kunden nutzen die Girocard mehr, aber sie werden im Vergleich weniger genutzt. Und von daher sind solide Zahlen, aber auch da, auch vielleicht ein bisschen wie PayPal, hat man auch viel zu lange gewartet, das Produkt weiterzuentwickeln. Das macht man jetzt auch. Das dauert halt auch ein bisschen länger, als vielleicht der ein oder andere geglaubt hat.
Aber bei den Transaktionszahlen, die hier im Raum stehen, im dreistelligen Milliardenbereich, okay, der Umsatz wächst nicht mehr, real schrumpft er vielleicht, aber es ist ja immer noch das monströs dominierende System. Und es sieht mir jetzt auch immer noch nicht danach aus, als ob die jetzt selbst von den Schemes von Visa Debit oder Mastercard Debit so stark attackiert worden sind, dass die Sachen jetzt richtig unter Druck kommen. Weil da quatschen wir ja auch schon seit 3, 4, 5 Jahren drüber, uiuiui, Visa Debit kommt, Mastercard Debit kommt, aber irgendwo die Umsätze bleiben auch schon noch sehr hoch. Wann ist denn da mal mit der endgültigen Disruption zu rechnen, Jochen?
Also wir sehen, wenn wir die Zahlen anschauen, sehen wir schon auch eine massive Veränderung. Also ich erwarte, wenn wir die 2025er Zahlen von Mastercard Visa bekommen, dass Mastercard Visa Debit mittlerweile so groß oder vielleicht sogar ein bisschen größer als Mastercard Visa Credit. Und die waren vorher nie vorhanden. Und man kann insofern vielleicht auch so den Vergleich machen, dass wo Girocard nicht mehr wachsen da für Mastercard Visa Debit, aber halt in einem ganz anderen Dimension. Die liegen dann halt bei 12% Marktanteil versus Girocard bei 40. Die können sich nicht zurücklehnen, die Girocard. Die haben immer noch eine sehr generöse Situation, aber der Wettbewerb kommt näher.
Ja. Ja, weißt du, worüber wir schon ein paar Wochen nicht mehr geredet haben, wo wir uns, bevor es eigentlich wirklich spannend wurde, aber fast alle zwei Wochen drüber unterhalten haben? Ein Leib- und Magenthema. Miles & More. Genau, die Miles & More Kreditkarten, die von der DKB herausgegeben worden sind und die zur Deutschen Bank gewandert sind. Und ich muss zugeben, ich dachte, man kann die Leute ja nicht damit langweilen, aber in den letzten ein, zwei Wochen flogen ja so viele Presseartikel durch die Gegend, die alle den gleichen Tenor haben. Social Media sieht man es auch. Die Leute sind einfach sauer, wie dieser Wechsel läuft. Und man hat es ja sogar zu einem der reichweitenstärksten Portale dieses Landes auf Bild.de geschafft mit der Geschichte. Also wenn die Bild rantet, dann wird's ernst für die Deutsche Bank. Praktischerweise hat die Bild auch mal zusammengefasst, worüber die Kunden moppern. Ich kann es ja einfach mal vorlesen hier. Also minimaler Kreditrahmen. Die Kunden, die früher bei der DKB dicken Kreditrahmen gewohnt waren, mussten plötzlich mit einem kleinen arbeiten und sich den wieder erhöhen lassen. Überforderter Kundendienst. Sie müssen sich in allen Einzelheiten machen. Probleme bei fehlendem Konto bei der Deutschen Bank. Wenn ich da nicht schon Kunde bin, dann ist der ganze Onboarding und Legitimations- und Sign-in-Prozess richtig schwierig. Karten-Downgrade geht schief, wenn ich wechseln will, weil mir das zu teuer ist, muss ich es ganz neu beantragen. Komplizierte Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt kann man natürlich sagen, du hast es geahnt, oder?
Ja, ich habe es schon ein paar Mal ja auch hier gesagt, das ist ein extrem komplexes Produkt und der Teufel liegt da im Detail. Wobei ich möchte da auch die Deutsche Bank so ein bisschen in Schutz nehmen, weil so viel Negatives, wie man hört, höre ich auf der anderen Seite auch sehr viel Positives. Von vielen Leuten, die sagen, sehr einfacher Prozess, um rüberzugehen. Und ich habe ehrlich gesagt immer noch kein klares Muster identifiziert. Ja. Sind das Einzelfälle, die sehr laut sind? Dann sind es aber sehr viele Einzelfälle. Oder gibt es da bei speziellen separaten Corner Cases Probleme, die dann hoch poppen? Aber es ist so, dass man beides hört und irgendwie, entweder ist im Testing was schiefgelaufen oder man hat da wirklich ein ganz spezielle Nischenfälle, die dann groß werden. Aber
vielleicht ist es ja eine Mischung aus beidem. Da rappelt einiges, da ruppelt und rappelt einiges, aber, das hattest du eben schon gesagt, das ist eine ganz schwierige Klientel. Ja? Die ist verwöhnt, die ist anspruchsvoll und die wird sehr laut, wenn irgendetwas nicht funktioniert, was vielleicht ein anderer Fall ist bei anderen 1, 2, 3 Millionen Systemen. Aber ich glaube, so richtig zur Sache geht es ja erst, weil die Abkündigungen erst kommen von der DKB. Also bis jetzt hat man den Leuten ja den Wechsel schmackhaft gemacht, aber jetzt geht es ans Eingemachte. Also jetzt müsst ihr rüber. Und dann sind wir mal gespannt, wie viele Leute das wirklich machen. Könnte ja durchaus sein, dass es jetzt erst so richtig zur Sache geht im Kundendienst und im Onboarding. Ja?
Also die Abkündigung ist passiert letzte Woche. Also zumindest, vielleicht geht es auch in Wellen. Also ich habe die bekommen. Und letztendlich zum 1.4. ist man raus.
Ja.
Und die große Frage ist, gehe ich zur Deutschen Bank oder lasse ich mich rauskündigen? Und ich glaube, jetzt wird dann doch noch Volumen auf die Systeme kommen, weil natürlich diejenigen, die einfach sich das ausgesessen haben, jetzt dann doch sagen, okay, jetzt 1 vor 12, jetzt muss ich
ja
doch noch rüber.
Ja. Ich war ja eher enttäuscht, wie wenig man daraus jetzt anfänglich macht. Also es ist ja mehr oder minder eine Fortsetzung zur alten Kondition. Es gab winzige Incentives und Anpassungen dafür, dass man da auch vielleicht sagt man sich jetzt auch, komm, wir müssen jetzt erstmal technisch auf die Kette kriegen, aber wenn alles rollt, dann legen wir so richtig los. Aber war ja auch genügend Zeit, sich das eine oder andere auszudenken. So richtig Bums kam in die Sache, was Features angeht oder so, noch nicht im Moment.
Ja, aber das ist natürlich auch ein schwieriges Geschäft, das Co-Branding. Die Interchange ist sehr stark runtergegangen. Ja. Deswegen ist das lange nicht mehr so profitabel. Es sind
ja viele verschwunden. Ja, haben wir auch drüber geredet. Ja.
Und von daher ist natürlich auch kein großes Budget da, um da jetzt irgendwie große Innovationen zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir anschaue, wie die großen amerikanischen Airlines ihre Co-Brands machen, wie das viel tiefer integriert ist in die Apps der Airlines da kann man sich noch sehr, sehr viele Scheiben von abschneiden. Aber da gehören halt immer zwei dazu. Da gehört der Förderer dazu und da gehört die Bank dazu und die müssen eng miteinander zusammenarbeiten. Das Vergleich ist so ein bisschen wie das United Co-Brand, was mit Abstand das kleinste Co-Brand in den USA bei den Airlines ist. Das ist sehr vergleichbar vom Aufsetzen und die anderen sind viel tiefer integriert und auch viel erfolgreicher.
Mhm. Ja, lass uns doch über zwei Themen sprechen, die auch bei uns in den vergangenen Tagen aktuell im Newsletter behandelt worden sind, die wir recht interessant fanden. Es gab Zahlen von Scalable Capital, stehen ja immer ein klein wenig im Schatten von Trade Republic. Und ich klopp dir einfach mal die Zahl ums Ohr. Im Geschäftsjahr 2024 156 Millionen Euro Erlöse. Findest du es viel? Findest du es wenig?
Für ein Fintech finde ich es viel. Im Vergleich zu Trade Republic ist natürlich wenig. Ja.
Ja. Und ja, auch Aufwendungen sind zwar auch etwas weniger stark gestiegen als die Erträge, aber am Ende auch ein Fehlbetrag von 23 Millionen Euro. Und Trade Republic ist ja seit 2023 profitabel. Ich finde das bei Scalable echt mal, eigentlich machen sie einen sehr interessanten Job, wachsen auch Kundenzahlen, Assets, alles geht hoch, verbreitern ihr Angebot, aber man steht natürlich immer so im Schatten dieses großen Akteurs Trade Republic als Nummer zwei irgendwer, die ganze Aufmerksamkeit auch abbekommen.
Ja? Das ist so ein bisschen wie Revolut versus N26. Ja. Da ist auch der Fokus auf Revolut. Das heißt ja nicht, dass N26 einen schlechten Job macht, und der ist genauso bei Scalable. Ja. Wegen der Profits muss man vielleicht Scalable so ein bisschen in Schutz nehmen, weil die sind ja mit Aufbau ihrer eigenen Börse die Schritte schon gegangen, die jetzt Trade Republic erst geht. Und das sind natürlich Investitionen, die erstmal in die P&L negativ reinhauen und dann nur langfristig erst positiv wirken. Ja. Und das hat natürlich Scalable vorgezogen im Vergleich zu Trade Republic. Ich nehme an, dass dann irgendwann dieses Jahr oder nächstes Jahr auch dann in der Trade Republic-Bilanz drin ist.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber hier die Laptops sind mit Sensoren ausgestattet. Sobald der Podcast länger als 30 Minuten dauert, kriegen wir so leichte Stromschläge irgendwie, die ab Minute 40 tödlich werden. Deswegen bleiben uns jetzt noch ein paar Minuten für das letzte Thema. Das fand ich persönlich, ist es ein absolutes Nerd- und Freak-Thema, sich durch die Zahlungsverkehrsstatistik der Bundesbank zu wälzen. Hast du schon mal reingeschaut oder musstest du beruflich mal reinschauen? Da wird ja immer alles kartografiert, Kontenkarten oder whatsoever.
Ja, ab und zu mal so alle Jubeljahre mal, aber nicht so intensiv wie ihr.
Okay. Ja, wir haben mal reingeschaut, und es gab ja 2019 die ganz große PSD2-Reform, Regulierung, und ich weiß nicht, wie viele Artikel ich im Jahr 2019 über PSD2 geschrieben habe und was sich da alles ändert und Multibanking und was da kommt und neue Super-Apps, die mir das alles aggregieren und sonst was. Und jetzt ziehen wir mal Bilanz von den Konten, den Zahlungskonten, die es in Deutschland gibt. Wie viel Prozent davon werden denn von Drittanbietern angesteuert mittlerweile im Jahr 7 nach der PSD2? Hast du eine Schätzung für mich?
Also ich weiß aus eurem Artikel, dass es rückläufig ist, weil die Zahlen habe ich nicht im Kopf.
Trend gemerkt, aber nicht die Zahlen. Genau. Nein, also es sind nur noch 9%, ja, knapp 9%, 8,7%, um es genau zu sagen. Und es waren mal 9,5 im Halbjahr davor. Also das sind jetzt Daten per Halbjahresende 2025, weil es etwas Nachlauf hat. Ist all die Jahre gestiegen, wie man es erwartet, aber ist eigentlich immer noch eine totale Verzwergung eigentlich. Ne? Also das, wo man dachte, da kommt richtig Betrieb rein und wechselseitige Kontozugriffe, und das bekomme ich aggregiert, und das ist ja auch etwas, wo ich einen echten Kundennutzen drin sehe, und trotzdem kommt das einfach nicht aus dem Quark. Gibt es ja auch Gründe für, angeblich schmeißen die Banken da den Fintechs immer Knüppel zwischen die Beine in Sachen Authentifizierung, ich gebe die Schnittstelle nicht frei, ich mache da Ärger, und da läuft ja mittlerweile auch wieder eine weitere Reform, die PSD3-Richtlinie, die das Ganze dann mal richtig streng machen soll, so nach dem Motto, wehe, ihr sabotiert diese Zugänge, das muss genauso gut funktionieren wie die eigene Schnittstelle. Da gibt es übrigens jetzt tatsächlich dann die Gesetzinitiative innerhalb der nächsten 12 Monate vermutlich. Aber hat lange gedauert, da mal richtig Betrieb reinzubringen. Und ich persönlich habe noch kein überzeugendes Angebot gefunden diesbezüglich. Ja.
Also es gibt ja schon die FIDA, die jetzt versucht, die ganzen Use Cases dann neu aufzuwärmen. Da sind auch sehr viele Berater jetzt plötzlich wieder unterwegs und bringen quasi die bei PSD2 nicht materialisierten Use Cases in der FIDA wieder aufs Tablet. Nichtsdestotrotz, also ich habe es häufig gesehen im Kontext Kreditanträge, im Kontext Kontowechselservice. Aber das ist natürlich dann immer noch ein Nischencase im Vergleich zum Tagesgeschäft. Ich habe aber auch Anwendungen gesehen, die an der PSD2-Schnittstelle vorbeigehen, die Daten trotzdem über andere Wege kommen, die wahrscheinlich nicht mitgezählt wurden. Ja. Und wo ich es aber regelmäßig nutze, auch privat, ist im Geschäftskontenbereich die Transaktionen vom Geschäftskonto
in
die automatisierte
Richtung Steuerberater und sonst wie.
Ja. Und das ist quasi, gut, das gab es schon mit HBCE, und das ist quasi jeden Tag das New Normal. Deswegen wundert mich ehrlich gesagt, dass die Zahlen doch immer noch so niedrig sind.
Ja. Ja, wir hatten uns natürlich auch dann mal das Thema Zahlungsauslösung angeschaut. Geht ja in die gleiche Richtung. Ja. Und auch da habe ich mal eine Schätzung, wenn du die Gesamtzahl aller Überweisungen nimmst, wie viele werden da durch Zahlungsauslösungsdienstleister erbracht? Wie viel Prozent?
Also wenn ich mir die alten EHI-Payment-Statistiken-Zahlen anschaue, hatte Sofortüberweisung immer so einen Marktanteil 5-6%. Und der ist sehr stark eingebrochen. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es vielleicht nur 1-2% ist.
Ich habe es hier mit einem Fachmann zu tun, verdammte Hacke. Das sind tatsächlich, ich habe dich auch nicht vorbereitet auf die Frage, 2,1% okay, an allen Überweisungen. Und wenn wir jetzt sagen, das ist die Prozentzahl der Überweisungen, die da tatsächlich durch Drittakteure ausgelöst werden, bezogen an Umsatz sind es nur 0,1%. Also das ist auch verschwindend geringer Anteil. Und das, wo ja eigentlich Überweisungen, Transaktionen, das müsste alles auch ein Wachstumsmarkt sein. Aber offenbar wächst der Gesamtmarkt schneller als das, ist da sozusagen durch Drittparteien. Also auch die Zahl der Zahlungsauslösungsdienstleister, schönes deutsches Wort, Zahlungsauslösungsdienstleister, stagniert auch bei 31. Also da ist auch keine echte Bewegung drin. Und wenn ich das mal vergleiche mit der Euphorie und den Cases, wie du so schön sagst, die einem da 2018, 2019 erzählt worden sind, ist doch definitiv ein Bereich, wo wirklich nicht viel passiert ist, leider.
Ja, aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe auch damals viele der Cases ja schon gesehen gehabt und dachte, nein, das entwickelt sich ja weiter. Hat sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Ja. Ich bin quasi stehen geblieben auf der Ebene.
Ja, Jochen, uns drohen Stromschläger. Abschließende, wichtige, finale Frage. Karnevalsjack, bist du da unterwegs oder?
Ich wohne ja mittlerweile im Rheinland ich fahre in Urlaub.
Ja, bevor wir hier, ich weile auch in Frankfurt. Früher gab es richtig schöne rheinische Epizentren der Feierkultur hier in Frankfurt. Kannst du dich da noch erinnern? Gab es die schon zu deiner Zeit?
Also in Frankfurt weiß ich nur, dass hier in irgendeinem Stadtteil ein Umzug gab. Aber ich weiß, in Berlin, da gab es quasi die rheinische Community, die dann rheinische Karneval, Kneipenkarneval in ein paar Kneipen.
Gab es hier in Frankfurt auch im neuen Volkswirt früher mal. Ja. Und da gab es immer eine rheinische Schwerdonnerstagsparty, die war sensationell. Das Problem war nur, da musstest du um 1-2 Uhr hin, ja. Weil wenn du da um 18 Uhr reingekommen bist, das war völliger Wahnsinn sozusagen. Da waren alle schon komplett strack. Und man schafft es ja nicht unbedingt immer um 1-2 Uhr dahin, muss ja noch arbeiten. Insofern bin ich jetzt hier im Exil und fröne nicht im Karneval. Nee, ich würde aber gerne, um dem Ganzen einen einigermaßen positiven Abschluss zu geben, sagen: Mensch, also der Zustand unserer Banken, der ist ja schon der Wahnsinn, wenn man wie selbstverständlich man mittlerweile so hinnimmt, dass die Commerzbank mal wieder 2,6 Milliarden Euro Nettogewinn gemacht hat. Am Montag haut die UniCredit raus, wir wollen 23% Eigenkapitalrendite in 3 Jahren schaffen, nach Steuern. Joe Ackermann durch die Wand getreten worden für 25% Eigenkapitalrendite vor Steuern mit den damals geltenden sehr laxen Kapitalregeln, wo es nicht allzu viel Eigenkapital brauchte. Also das ist schon verrückt, in welcher Branche wir uns da bewegen eigentlich im Moment und was da schon das New Normal in Sachen Geld verdienen, Dividenden und Aktienrückkäufe geworden ist. Ja.
Das Geschäft funktioniert offensichtlich sehr gut, trotz aller Disruptionen und Entlassungen und Restrukturierung. Das Geschäft scheint zu funktionieren und die Margensituation auch.
Ja, ein Stück weit der Zinslage geschuldet, aber den Banken geht schon wirklich ganz exzellent im Moment.
Ja.
Haben wir wenigstens noch einen konstruktiven Abschluss geschafft.
Wollen wir hoffen, dass es mal bleibt.
Jochen, ich danke dir für diese Woche.
Mach's gut.
Tschüss. Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.